Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Diesmal mit Maike Rosenplänter
und Markus Dichmann.
Wir haben uns jetzt schon 6 von 8 Folgen vom Nassen Fisch angeguckt, dem Hörspiel, das wir hier gerade in Deutschlandfunk Nova hören. Und wir vom History-Team suchen euch so ein bisschen die historischen Ostereier in diesem Hörspiel zusammen.
Wir haben echt schon eine ganze Menge entdeckt. Ja, warum sind die Trotzkisten in Berlin? Was hat das mit diesem russischen Gold auf sich? Wer sind die Braunhemden? Wer ist die Rotfront? Und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir beim großen Finale angekommen.
Ja, genau. Noch 2 Folgen und dann ist es vorbei mit dem nassen Fisch. Dann wissen wir, wie es ausgeht.
Viel Spaß mit den letzten 2 Folgen.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde History Spezial. Unser History-Team seziert für euch den nassen Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Folge 7.
Das ist so spannend. Ich muss halt mal ins Mettbrötchen beißen. Ich bin völlig fertig mit dem Lachen. Markus, dich mal mein Name gelacht. Im Hintergrund hat Matthias von Hellfeld. Hi, Matthias.
Ja, ich grüße dich. Nee?
Beklemmende Szene.
Ja, furchtbar.
Zu Beginn von Episode 7 des nassen Fisches. Rat bei Wolter, unsere beiden Hauptfiguren, zum Essen eingeladen. Vornerum sind sie lieb und freundlich, hintenrum versuchen sie sich derzeit gegenseitig einen Mord in die Schuhe zu schieben. Wolter hat ja den jungen Kripo-Kollegen Jennecke umgebracht, Rath hat allerdings auch einen Mord auf dem Gewissen. Und zwar an einem Typen, den wiederum Wolter auf ihn angesetzt hatte. Es ist verwirrend und saugefährlich, Berlin 1929. Das besonders perverse, Matthias, wenn ich hier gleich mal mein Schock-Mack-Brötchen aufgegessen habe.
Ja.
Ist, dass Wolter dann auch noch die Grabrede für diesen jungen Jeneke hält. Und er redet in dieser Rede vom Krieg 1870-71, in dem so viele brave Soldaten gefallen sind. 70-71, Matthias, da führt Preußen Krieg mit Frankreich und das ist einer der Einigungskriege, wie die damals heißen. Was war los 70-71?
Also da war Krieg und zwar mit Frankreich. Wie du richtig sagtest, das war der Schlusspunkt der deutschen Einigungskriege. Am Ende dieser Kriege stand das Deutsche Reich, gegründet am 17. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles. Also nicht etwa in Deutschland, sondern im Spiegelsaal von Versailles.
Ausgerechnet da.
Ausgerechnet Versailles, könnte man jetzt sagen. Die Franzosen werden sich da bitter rächen, weil der Vertrag von Versailles wird an der gleichen Stelle unterschrieben, wie damals das Kaiserreich gegründet wurde. Also Rache hoch 10. Und das war auch so ein bisschen das Ende dieser Krieg gegen Frankreich, des deutsch-deutschen Dualismus, nämlich Österreich versus Preußen.
Weil die Preußen die Franzosen geschlagen haben, haben sie gesagt, wir haben hier die Hosen angefangen.
Ja, ne? So im Prinzip war das wohl. Sie haben aber erst gegen Österreich gekämpft, nämlich 1866 und haben Österreich geschlagen. Und damit war klar, Österreich wird dann mehr so eine südosteuropäische Großmacht, wandert also Richtung Balkan und Richtung dem Süden des Kontinents, vereinigt sich, oder war ja schon vereinigt mit Ungarn, macht diese königlich-kaiserliche Doppelmonarchie, KOK-Monarchie und ist dann sozusagen eine südosteuropäische Großmacht, hat aber in Deutschland wenig zu sagen. Preußen gründet nach dem Sieg über Österreich den Norddeutschen Bund, der Vorläufer des Deutschen Kaiserreiches. Dann wird provoziert, Emser Depesche, für alle, die jetzt das Schulbuch beiseite haben,
Emser Depesche.
Er provoziert also mit der Emser Depesche den Krieg gegen Frankreich, gewinnt diesen und damit ist sozusagen nichts mehr dagegen zu sagen, dass auch die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund beitreten. Daraus wird das Deutsche Kaiserreich. Und das war 1871 und der berühmte Tag von Sedan, das war der 3. September, der wurde von da an wie ein Wahnsinnsfeiertag. Das war Ostern, Weihnachten und die Schlacht von Sedan auf einen Tag.
Ja.
Deutschland war geflaggt und zeigte an jedem Jahr am 3. September den Franzosen, dass sie verloren haben. Und das hat den Hass zwischen diesen beiden Staaten immer weiter angefeuert.
Und Wolter bezieht sich in seiner Grabrede da nicht durch Zufall drauf. Ne? Also für Typen wie ihn, wir haben ihn ja schon kennengelernt, so ein strammer Nationalist, irgendwie auch ein Monarchist, ne? Ist das das Ding schlechthin eigentlich.
Das ist für ihn der Gründungsmythos eines bedeutenden, großen deutschen Reiches in der Mitte Europas mit Führungsanspruch. Und es gibt eben nicht nur ihn, sondern sehr viele in der Weimarer Republik, die der Krone nachtrauen, die der Monarchie nachtrauen, die halten die Demokratie für eine Quatschbude und die Entscheidungen fallen irgendwie erst nach weiß ich nicht wie viel Stunden Debatte und es gibt keine klare Entscheidung. Man hat sich daran gewöhnt, im Kaiserreich nicht nachzudenken. Der Kaiser wird schon wissen, worum es geht und der Vorgesetzte weiß es auch. Das Militär galt lange als Schule der Nation. Der Kaiser bediente nationalistische Gefühle, indem er großherrisch und großmannssüchtig davon sich erzählte und eine große Selbstherrlichkeit ausstrahlte. Und also ohne den Kaiser ging gar nichts. Mhm. Und er sprach also von der Größe des Reiches und von der tausendjährigen Geschichte des deutschen Kaisertums und von Karl dem Großen und was da alles an tollen Sachen war. Mhm. Und jedenfalls, er baute sozusagen dieses Nationalgefühl auf. Und all das fehlte in der Weimarer Republik. Und vielen Leuten war das auch egal, die fanden das gut, eben vielen Leuten nicht. Stattdessen gab es nationale Minderwertigkeitsgefühle durch diesen verlorenen Krieg, durch den Vertrag von Versailles und durch
also jetzt den Ersten Weltkrieg, der dann verloren wurde.
Genau, durch die schlaffe Regierung, wie viele sagten. Und der eigentliche Bezugspunkt war eben für viele Leute nicht die Weimarer Republik, sondern der in Schimpf und Schande verjagte Kaiser. Und diese wollten das Kaiserreich wieder zurückhaben und die konnten eben auf konservative Eliten und die berühmten Großagrarier und Industriellen sich stützen, die das eben auch wollten.
Der Kaiser saß ja in den Niederlanden, das haben wir ganz am Anfang hier erzählt, in Folge 1 unseres Nassen Fisch History Sonderpodcasts. Jetzt bleiben wir natürlich weiter in Folge 7. Da gibt es noch vor der Beerdigung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, noch eine kurze Szene auf dem Revier, auf dem Polizeirevier. Da treffen wir Gerion Rath, unsere Hauptfigur, in seinem Büro. Dass er geerbt hat das von einem gewissen Kommissar Röder. Und dieser Röder kommt jetzt vorbei, um sich so ein paar Sachen abzuholen. Und dieser Röder Matthias, der war mal Kommissar, verdient aber inzwischen sein Geld damit, dass er Kriminalromane schreibt. Ja? Also anstatt Fälle zu lösen, schreibt er lustige Geschichten über diese Fälle und hat ziemliche Star-Allüren. Und da klingt es so ein bisschen durch, als wären Krimi-Stories was total Populäres gewesen in der Weimarer Republik, so in den 20er Jahren. Was haben die Leute damals so gelesen? Was waren so die Bestseller?
Ja, man kann wahrscheinlich sagen, dass das Leseverhalten so auch gespalten war wie die Nation selber. Ah, okay. Also es gab viele Leute, die berühmten Heftchenromane gelesen haben. Also Groschenromane hießen die wegen des Preises ein Groschen. Sie waren maximal 100 Seiten dick, sie waren leicht zu konsumieren, hatten also keinen hohen intellektuellen Anspruch.
Konnte man gut bei einem Mettbrötchen
zum Beispiel lesen. Und sie waren standardisiert im Schreiben, also es war Massenproduktion. Und es waren halt Genres, Krimis zum Beispiel, das war also ganz klar. Dann Trivialromane, Fantasy natürlich und Lanzerheftchen, würde man heute dazu sagen, also Militärgeschichten. Mhm. So irgendwelche Kriegsgeschichten, Heldengeschichten aus dem Ersten Weltkrieg. Und natürlich, das darf auf gar keinen Fall fehlen, Karl May. Ja, der wurde groß gelesen. Mhm. Und Hedwig Kurz Mahler. Das sagt keinem etwas. Jedenfalls nicht denen, die uns zuhören.
Ich muss zugeben, nein.
Ja, wenn ich jetzt sage, das ist so ähnlich wie Rosamunde Pilcher.
Oh Gott.
Ja, dann wisst ihr, worum es geht. Ja. Also sehr sanft und sehr Liebesroman.
Aber
und
auch
sehr
nur, weil
schnulzig.
Unsere Omas da gucken.
Naja, es sind viele. Ja. Und so, das war die eine Seite. Auf der anderen Seite aber feierte zum Beispiel Thomas Mann. Ja, Gerhard Hauptmann, große Erfolge. Das waren die Klassiker der Republik. Die wurden wirklich den Buchhändlern aus der Hand gerissen. Bert Brecht, die schriftlichen Formen seiner Theaterstücke, wirklich gegangen wie Harry.
Ja.
Weimarer Klassiker, also allen voran Goethe und Schiller, wurden wirklich in großer Zahl gelesen. Stefan George ist noch zu nennen, also ein Autor, der aus der Zeit stammte und der um sich herum einen Kreis scharte, die sich Gedanken machten um alles Mögliche. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber immerhin, sie wollten so eine Art bündisch-hierarchisch organisiertes Deutschland. Einer von denen, der bei George sozusagen auf den Füßen saß, war Graf von Stauffenberg, der spätere Attentäter gegen Hitler. Mhm. Also es gab Leute, die also sehr interessante Literatur verfasst haben. Es gab Trivialliteratur, es gab einfache und schwere Literatur und es wurde sehr viel gelesen. Mhm. Weil es gab kein Fernsehen und Radio gab es zwar schon, aber war noch nicht so verbreitet. Was schon verbreitet war, war Kino. Aber eben, das kostete viel Geld in damaligen Verhältnissen und deswegen haben die Leute auch viel gelesen.
Ja, stimmt. Der Rath lädt auch in einer Folge seine Freundin, mit der es dann ja alles ziemlich in die Tutten geht, Charlie Ritter auch einmal zum Kino ein und da ist sie auch ziemlich beeindruckt, weil das muss was gekostet haben. Mhm. Nach der Beerdigung geht es für Rath dann nicht mehr in seine alte Wohnung bei der Witwe Behnke zurück, weil die beiden sind nämlich in der Kiste gelandet. Und die Behnke fühlt sich jetzt vom Rath ganz schön verschmäht, weil der eben mit der Ritter angebandelt hat. Also auch eine ziemlich komplizierte Geschichte. Stattdessen wohnt Rath jetzt im Hotel Excelsior. Und das gab es in den 20er Jahren in Berlin wirklich. Mhm. Und es war nicht irgendein Hotel, das war ein Riesending.
Das war ein Riesending in der Nähe des Anhalter Bahnhofs. Wir haben ja schon viel über Bahnhöfe gesprochen. Jetzt kommt der Anhalter Bahnhof dazu. Es gab ja Unmengen von Bahnhöfen in Berlin. Mhm. Und dieses Excelsior ist gebaut worden 1908. Es hatte zunächst einmal 200 Zimmer. Das finde ich auch schon relativ viel. Das ging aber noch besser. Wurde dann zweimal renoviert und erweitert auf 600 Zimmer. Das war das größte Hotel auf dem gesamten europäischen Kontinent. Also 600 Zimmer, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hatte wirklich unglaubliche Ausmaße. Es waren 700 Angestellte. Es gab 10 Restaurants. Sie hatten eigenen Metzger und eigene Zeitungsverkäufer.
Ach, Wahnsinn.
Und sie hatten einen eigenen Tunnel, der direkt von der Lobby des Hotels zum Bahnhof führte, damit die Gäste möglichst schnell sozusagen zu ihren Zügen kamen. Und den gab es bis 1980. Da wurde er wegen einer Baumaßnahme zu Zeiten der DDR noch eingerissen. Und mittags konnte die Laufkundschaft im Hotel Excelsior ein kleines Käffchen trinken oder auch schon mal ein Bier.
Schön.
Jedenfalls war das mittendrin sozusagen. Es war ein riesengroßer Kasten und tatsächlich das größte Hotel Europas zu der damaligen Zeit.
Und zeigt nochmal, was Berlin einfach für eine Metropole war. Wenn wir jetzt auch nochmal hier an den, hatten wir auch in Folge 1, den Aschinger denken, die größte Gastronomie in Europa zu der Zeit, also Berlin. Mhm. Irre Stadt. Wo wir jetzt schon so bei Namen, kleineren Details, auch Marken sind, an einer Stelle taucht der Name Overstolz auf. Eine Packung Overstolz, das waren Kippen.
Das waren Kippen. Und ich habe parallel zum Hörspiel, habe ich auch die Fernsehserie geschaut und habe da festgestellt, also wenn du Schauspieler dieser Serie bist, dann musst du starken Hang zum Rauchen oder zum Mitrauchen haben. Also anders geht das nicht. Also es wird immer und ewig geraucht, in jeder Szene, zu jeder Gelegenheit, im Restaurant, mit Kindern, ohne Kinder, das war scheißegal, im Auto, überall wurde geraucht.
Und das ist aber historisch quasi korrekt.
Das ist so gewesen. Das ist so gewesen. Und wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann wurde auch überall geraucht.
Das war nicht in den 20er Jahren.
Das war ein bisschen später. Da wurde auch überall geraucht, weil einfach die man hatte kein Gespür dafür, dass das schädlich ist. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie man es heute hat. Und dass man Kindern nicht den Rauch ins Gesicht bläst, das war damals auch irgendwie nicht bekannt. Also es wurde jede Menge geraucht. Und zwar war der gerade die Zeit in der Weimarer war die der Umschwung sozusagen von Pfeife und Zigarre zur Zigarette. Und das hatte auch einen klaren Grund, weil 1888 wurde die erste Maschine entwickelt, die Zigaretten maschinell herstellen konnte. Man musste alles immer drehen, vorher mit den Fingern. Das war natürlich langwierig und ging nicht so schnell. Und die Maschinen wurden natürlich immer besser und konnten nach einer gewissen Zeit 100.000 Zigaretten pro Tag herstellen. Das war natürlich eine unglaubliche
Menge.
Also
die Zigarettenmassenproduktion wurde
erfunden. Es wurde eine Massenproduktion, genau. Damit wurden sie natürlich auch billiger, weil einfach sehr viel mehr hergestellt werden konnten. Mhm. Und hier habe ich zwei Zahlen, du machst mal den Gegensatz. Von allen Rauchern 1919 waren 31% an der Pfeife und 25% an der Kippe. 1936 waren 25% an der Pfeife und 36% an der Kippe, also genau umgekehrt.
Ja.
Ja? Also das war der Siegeszug der Zigarette und ich habe noch eine Zahl, die mich auch total erschüttert hat, aber die eben so war. 1920, auf die gesamte Bevölkerung bezogen, hat jeder, alle Halbtoten und Uralten und Babys, 319 Zigaretten pro Jahr geraucht.
Ach
jeder.
Du Scheiße.
Und 1936 waren es schon 572.
Ach,
das ist natürlich irre viel, weil die Hälfte fällt ja weg, die einfach nicht geraucht hat. Also war es natürlich viel mehr. Ja. Insofern ist die Zigarette auch ein Ausdruck des Wandels der Zeit. Es wurde immer schneller, es wurde immer moderner und die Zigarette ging schnell. Eben musste man nicht stopfen, musste man nicht lange irgendwie sich hinsetzen, Zigarre anmachen, sondern es ging zack, zack.
Passte auch in diese schicke, mondäne, urbane Berlin und
wunderbar.
So.
Wunderbar, man konnte es auf Reisen machen, man konnte im Auto und bei der Arbeit rauchen. Es war eine schnelle Zigarette, war viel besser als das langsame Pfeifestopfen und das lange Qualmen einer Zigarre. Und der Siegeszug dieser Zigarette, der ging nicht über den Preis. Das hat man wirklich rausgenommen, sondern das war die Anpassung an die Moderne. Die Leute haben gesagt, Pfeife rauchen ist old, Zigarette ist in, neu mache ich. So, und Overstolz, da war ja der Ausgangspunkt, das war eine Kölner Zigarettenmarke, die 1959 an Reynolds Tobacco verkauft wurde und später als Camel weitergeführt wurde.
Ach so, das sind Camel. Ich habe übrigens auch noch eine Zahl gefunden. In den 1930ern war Deutschland auch tatsächlich der größte Tabakimporteur der Welt. Also es wurde geraucht wie blöd. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Plot, denn der dreht jetzt langsam richtig auf. Wir sind in den letzten beiden Folgen vom Nassen Fisch. Es wird echt richtig brisant und spannend. Der Rat versucht halt irgendwie zu beweisen, dass Wolter ein Verschwörer ist und dabei auch den Kollegen Jennecke umgebracht hat, um seine Spuren zu vertuschen. Und dabei findet er nicht nur raus, dass Wolter einen Kumpel in der SA hat, über die haben wir auch schon gesprochen, Matthias, sondern dass auch der Kerl, der Rat umbringen sollte und den Rat dann wiederum selbst umgebracht hat, auch ein alter Kamerad von Wolter war. Also ein Kumpel, den Wolter auf den Rat angesetzt hat. Die haben zusammen gedient, ne? Dieser Auftragsmörder und Wolter, in der Höllenschlacht an der N. Eine Schlacht, auf der auf beiden Seiten zusammen 350.000 Menschen gestorben sind.
Ja,
wieder so eine Schlacht des Ersten Weltkriegs.
Wahnsinn. Also es hat solche Schlachten gegeben, die auch diese wahnsinnigen Totenzahlen hatten. Nicht viele, aber immerhin ein paar waren es schon. Und die Schlacht an der Aisne gehört dazu. April 1917. Es war eine französische Großoffensive mit dem Ziel, eine deutsche Linie zu durchbrechen. Das endete aber auf wirklich mit einem totalen Fiasko mit dieser 350.000 Totenzahl, die sich im Übrigen ungefähr auf beide Seiten gleich verteilen. Also etwas weniger auf deutscher, etwas mehr auf alliierter Seite. Aber im Prinzip ist das schon richtig so. Der Angriff begann am 16.04. mit dem ersten Stoß sozusagen und in den nächsten Tagen kamen dann weitere dazu. Es gab aber immer, wie so oft an der Westfront, wenn die Franzosen Geländegewinne gemacht haben, dann starteten die Deutschen eine Gegenoffensive, gewannen diese Gelände wieder zurück. Ja. Dann war man wieder
ewiges
auf der alten
Position,
ein ewiges Hin und Her. Aber in diesem Falle war etwas anders, weil die Franzosen mussten sich jetzt mit einer Meuterei ihrer Soldaten auseinandersetzen.
Die haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr.
Die haben keinen Bock mehr, weil das einfach sinnlos ist. Und man muss auch immer dazu wissen, die Franzosen waren zusammen mit den Russen. Die Russen hatten eine Revolution im Lande und Sowjets oder Kommunisten, Bolschewisten und die Ideen sind natürlich den russischen Soldaten nicht fremd gewesen. Das heißt, die werden sich mit den französischen Soldaten ausgetauscht haben. Es gab tatsächlich auch dann bolschewistische Tendenzen in der französischen Armee. Aha. Und die sind dann in diesem Fall jedenfalls zu einer Meuterei geworden. Und die Offensive musste deswegen abgebrochen werden. Die Franzosen waren also in einem wirklichen Dilemma. Die mussten die Offensive abbrechen. Es wurden Militärgerichte eingerichtet, Schnellgerichte, die 500 Todesurteile ausgesprochen hat, von denen 49 auch tatsächlich umgesetzt wurden und die Leute wirklich umgebracht wurden.
Mein Gott.
Aber es war, und das ist die Bedeutung dieser Schlacht an der Aisne, die letzte große Schlacht der französischen Armee, die vollkommen fertig war nach diesen langen Kriegsjahren, genauso wie die britische Armee, vor dem Eintreffen der Amerikaner. Also das Eintreffen der Amerikaner und der frischen Truppen und der frischen Kräfte und des vielen Geldes, was damit zu tun hatte und der Waffen, hat natürlich diesen Ersten Weltkrieg noch einmal richtig angefeuert, ja, und zwar auf Seiten der Alliierten.
Okay, so viel zu dieser Schlacht an der Aisne und auch zum Ersten Weltkrieg. Wir kommen langsam zum Ende der Folge und Rath, Kommissar Gerion Rath, löst ein weiteres großes Rätsel, das uns eigentlich die ganze Serie über schon beschäftigt hat, nämlich wo der Zug voller Gold geblieben ist. Der Zug mit dem Gold der Sorokins, das haben wir schon geklärt, die gab es gar nicht, ne?
Nee.
Die gibt's nicht, aber dahinter steckt möglicherweise das Zarengold oder
genau,
so, ne? Sagtest du ja. So, jetzt wollen alle dieses Gold haben. Die russischen Konterrevolutionäre, ja, weil die wollen Stalin stürzen. Bruno Wolter will es haben, um seine schwarze Reichswehr zu finanzieren und damit eine deutsche Revolution zu starten und so weiter und so fort. Aber wir finden raus, wer hat diesen Zug eigentlich? Dr. Marlow hat ihn. Und Dr. Marlow ist das Gesicht der Berliner Unterwelt. Und das Irre ist, im Zug ist gar kein Gold. Das finden sie dann raus, sondern Salpetersäure. Der ist voll mit Salpetersäure. Brandgefährliches Zeug. Das wird auch zum Ende der Geschichte nochmal wichtig. Und Matthias, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne, dass der Volker Kutscher, der das Buch ja geschrieben hat, ne, und dann die Umsetzung im Hörspiel Der nasse Fisch, da nicht zufällig Salpetersäure in diesen Zug gesteckt hat. Was denkst du?
Es wird wohl so sein, dass es mit Absicht war, weil Salpeter ist ein Ding mit zwei Seiten. Wir haben ja auch schon mal eine Sendung gemacht in History über das Haber-Bosch-Verfahren,
mhm, genau,
und haben festgestellt, dass mittels dieses Verfahrens und unter Zuhilfenahme von Salpeter Düngemittel einerseits hergestellt werden konnten, die viele, viele, viele Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahrt haben, vor Beginn des Ersten Weltkriegs und auch danach. Also das war sozusagen eine segensreiche Erfindung für die Menschheit, weil damit einfach mehr Lebensmittel produziert werden konnten.
Jetzt kommt das Aber.
Jetzt kommt das Aber, denn mit diesem Verfahren konnte man auch Sprengstoff herstellen und dieser Sprengstoff wurde zum ersten Mal flächendeckend und groß im Ersten Weltkrieg eingesetzt, neben vielen anderen furchtbaren Waffen, aber da eben auch. Und damit sozusagen ist es das Oxidationsmittel für den Raketenantrieb und für den Raketentreibstoff. Und damit wurden natürlich Verwüstungen und Verheerungen angestellt, die noch schlimmer dann im Zweiten Weltkrieg, das kann man ja auch als Bindemittel sozusagen oder Bindeglied zum Zweiten Weltkrieg sehen. Also
stimmt,
im Ersten,
ja,
Weltkrieg wurde es eingesetzt, im Zweiten noch viel schlimmer. Mhm. Und dadurch, dass das alles am Schluss explodiert und in die Luft geht, sozusagen wird so eine Horrorvision von der Zukunft auch schon gemalt, was dieses Zeug eigentlich wirklich anrichtet und wer dann darin umkommt, das ist ja auch sinnbildlich.
Mhm, genau.
Und insofern glaube ich mal, dass er das mit Absicht gewählt hat und dieser Goldzug, also dass da Gold drin war, das war im Prinzip nur ein Ablenkungsmanöver, um die Geschichte so ein bisschen mit Spannung anzureichern.
Wer denn am Ende umkommt in dieser Salpetersäure und wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr in Folge 8 des Hörspiels zum nassen Fisch hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Und ihr erfahrt es dann natürlich auch, wir besprechen es dann in Folge 8 unseres Podcasts, unsere Sonderausgabe von Eine Stunde History. Dann wieder mit Maike am Mikro. Matthias und ich sagen tschüss, danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde History Spezial. Unser History-Team seziert für euch den nassen Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Folge 8.
Boah, Matthias von Hellfeld. Was ein Finale.
Wow.
Es war ja furios, was wir da alles mitgemacht haben.
So
Matthias von Hellfeld ist hier und Maike Rosenplanter. Wir sezieren für euch und mit euch die 8. Folge, den Schluss vom nassen Fisch. Und wir erleben Rat im Drogenrausch und seine Ermittlungen, die er vollkommen zugedröhnt durchgeführt hat. Und am Ende dann die ganz große Schießerei, die er wahrscheinlich auch noch vollkommen zugedröhnt erlebt hat. Und Rat hält ja echt extrem lange durch. Das müssen ja irgendwie 2 oder 3 Tage gewesen sein, die der da unter Drogen durchgehalten hat. Und generell kommt mir das im nassen Fisch so ein bisschen da vor, als würden die alle ständig Drogen nehmen in Cafés, in Partyräumen, zu Hause. Drogen waren da irgendwie allgegenwärtig, kann
also
das sein?
Das ist zumindest der Eindruck, den der Autor dir vermitteln möchte und den du durch das Hörspiel und im Übrigen auch durch die Fernsehserie vermittelt bekommst.
Ja.
Es ist aber wirklich maßlos übertrieben. Es hat nicht so viele Drogen gegeben in der Weimarer Republik. Seit 1900 war die Beschaffung nicht mehr frei.
Okay.
Das unterlag starken Einschränkungen. Man muss aber trotzdem sagen, Drogen waren im Umlauf. Und das lag eben zum Teil daran, dass viele Soldaten von der Front zurückgekommen sind, des Ersten Weltkrieges und danach ihren Wahnsinn, den sie da erlebt haben, nur noch unter Drogeneinfluss irgendwie ertragen konnten. Insofern gab es tatsächlich auch in Apotheken und über Rezept wurden Drogen vermittelt, damit die Leute weiterleben konnten. Und es gab eben auch tatsächlich prominente Kokainopfer, die also dann durch die Presse gingen. Ich habe mal eine rausgesucht, das war die kokainsüchtige und Tuberkulose erkrankte Tänzerin Anita Berber, die war damals wirklich extrem bekannt und berühmt, hat aber immer exzessiv gelebt und hat sich eben diese Krankheit eingeholt und eben auch durch Kokain sich noch selbst geschädigt.
Mhm.
Dann war klar, Walter Benjamin war mit Haschisch am Start, der hat selbst Experimente gemacht. Hermann Göring und Hans Fallada, beides bekannte Namen der Republik, waren morphiumabhängig. Also das war sozusagen bekannt. Also es gab tatsächlich ein Drogenproblem, aber es war nicht so, wie man es manchmal lesen konnte. Ich habe mal 2 Zitate herausgesucht aus Arbeiten über die Weimarer Republik, die aber mittlerweile widerlegt sind. Aber die kommen so ein bisschen sozusagen an den Zustand heran, den du am Anfang beschrieben hast, wo man also sagt, boah, das muss ja Wahnsinn gewesen sein. 3 Zitate. Erstens, die junge Republik, hieß es da, badete in bewusstseinsverändernden und rauscherzeugenden Substanzen.
Ja, so macht es den Eindruck.
Quatsch. Ja, das kann im Moka Efti so gewesen sein. Und in den anderen großen Tanzclubs, da war natürlich klar, waren Drogen am Start.
Ja.
Aber in der restlichen Bevölkerung, die hatten weder das Geld noch die Zeit dazu, sich mit Drogen zu beschäftigen, schon gar nicht die entsprechend dazu notwendige Beschaffung irgendwie zu tätigen, wenn sie nicht genügend Geld selbst hatten. 2. Zitat, alles wirbelte in einem toxikologischen Taumel durcheinander. Das klingt fast schon schön, aber ist natürlich genauso Quatsch wie das andere. An jeder Straßenecke gab es sämtliche Drogen rezeptfrei. Es wird natürlich eine oder andere Straßenecke gegeben haben, auch in Berlin natürlich, wo man wie heute auch Drogen sich beschaffen kann. Aber das war natürlich nicht in der ganzen Republik, sondern es war tatsächlich ein Phänomen, das eine bestimmte Schicht von Leuten betroffen hat und eben sehr viele, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind.
Und einfach auch psychisch Probleme
hatten. Die waren psychisch sehr, sehr eingeschränkt und hatten große Schwierigkeiten. Es wurde dann tatsächlich zu einem Problem, wenn diese Leute auch noch obdachlos waren, also sich das Zeug nicht besorgen konnten und ihre persönliche Lage ohne Kokolores, so hieß das damals, ohne Rausch, also ohne Kokolores, nicht ertragen konnten. Und dieser Teufelskreis Drogen, Geldbeschaffung, Prostitution oder Beschaffungskriminalität, den gab es damals wie heute auch.
Im Drogenrausch geht Rath dann zu einem der Kameraden von Wolter, die er kennengelernt hat auf dieser Party bei Wolter und dessen Frau. Und bei diesem Kameraden findet er dann raus, dass der zur Kameradschaft der nationalgesinnten Kräfte gehört. War das sowas, so ein Vorgänger von der SA oder SS?
Na, das ist ausgedacht. Also die gab es ja beide schon 1929. Also es wäre höchstens andersrum. Also es war jedenfalls ein Begriff, den hat er sich ausgedacht, der Autor. für irgendeine dieser vielen kleineren und größeren rechten Gruppierungen. Die bedeutendsten waren natürlich sozusagen als Anhängsel der NSDAP, der Partei Hitlers, SA und SS. Die waren bekannt, die liefen durch die Straßen, die waren uniformiert, die waren also sozusagen aus dem ursprünglichen Dunstkreis des Saalschutzes, was am Anfang die eigentliche Aufgabe war, zu einem, sagen wir mal, paramilitärischen Kampfverband mutiert und beherrschten mit anderen Kampfverbänden sozusagen das Straßenbild der Weimarer Republik, zumindest mal in Berlin und vielleicht auch noch in ein paar anderen großen Städten, aber die waren sozusagen bekannt. Es gab daneben aber, und das ist eben auch wichtig zu wissen, jede Menge Gruppierungen, die man auf der rechten Seite wirklich ansiedeln kann, irgendwelche Freikorps, die am Anfang der Republik teilweise noch zur Verteidigung der Republik aufgetreten sind, die dann also übernommen werden sollten in eine neue große Reichswehr, die dann aber eben wegen des Versailler Vertrages nicht so groß werden konnte. Dann wurden diese Freikorps aufgelöst. Wo gingen die Leute hin? Sie gründeten Wehrverbände, die dann auch martialische Namen hatten, wie zum Beispiel der Stahlhelm. Ja, da waren dann Leute dabei, die eben eine rechte, stramme, rechte Gesinnung hatten, die also teilweise auch wirklich Nazis waren. Und die auch paramilitärisch waren und die auch auf der Straße mitmischten und die eben auch teilweise am Rande oder auch sogar in der Schwarzen Reichswehr waren, über die haben wir ja schon gesprochen. Also Schwarze Reichswehr war tatsächlich etwas, was offen für die Beseitigung der Demokratie von Weimar sich einsetzte, die sozusagen die Wiederherstellung der alten Zustände haben wollte. Und über und in diesen schwierigen, großen, erwachsenen Gruppierungen sozusagen gab es jede Menge Jugendorganisationen, nenne ich sie mal, also Verbände der bündischen Jugend, die nach rechts tendierten, der Jugendbewegung, der alten Zurück in die Natur, Jugendbewegung der Jahrhundertwende, die sich dann so ein bisschen verändert hatte in der Weimarer Republik und sehr differenziert wurde. Es gab ganz Linke, es gab ganz Rechte, es gab paramilitärische, es gab geradezu pazifistische Gruppierungen, es gab reine Jungsbünde, es gab reine gemischte Bünde und so weiter. Und manche von denen tendierten eben tatsächlich sehr stark nach rechts und fanden aus dem Bewusstsein heraus, dass sie selber eine verschworene Gemeinschaft sind, so ähnlich wie die Kameraden, über die wir ja auch schon mal geredet hatten, waren in den Bünden die Leute, die eben in diesen Bünden drin waren, in diesen Jugendgemeinschaften, kleine überschaubare Gruppen, auf sich selbst bezogen. Sie hatten sehr starke personale Bezüge, sehr freundschaftliche. Und die waren im Grunde genommen für die große Gesellschaft verloren. Und da gab es eben manche von, die sagten, dass was die da machen in der Weimarer Republik, also mit der Demokratie und dem Parlament und den ewigen Diskussionen und was da so alles sonst, das kann es nicht sein.
Ja.
Das ist nicht unser Lebensgefühl. Wir wollen eigentlich so einen Gemeinschaftsstaat haben. Und für manche von diesen jungen Leuten war dann auf einmal die Idee, einer Volksgemeinschaft anzugehören, durchaus attraktiv. Wir sehen also, dass die Nazis mit den Begrifflichkeiten, die sie gesetzt haben, in viele Gruppen hineingeragt sind oder hineingekommen sind, die eigentlich ursprünglich nichts mit ihnen zu tun hatten, die aber über diese Lockbegriffe sozusagen einen Anker gefunden haben in die NSDAP hinein oder in die nationale Bewegung, wie das dann damals hieß, also in die große Aufschwungbewegung, in der also das Volk gemeinsam einer nationalen Zukunft entgegengeht und all diese Phrasen, die da gedroschen wurden. Die waren eben für diese Leute relativ attraktiv und manche von denen sind dann auch tatsächlich in die NSDAP, in die SA oder SS eingetreten und haben den neuen Staat bewusst mit aufgebaut.
Naja, allein dieser Begriff Kameradschaft, das klingt so nach Kumpelgruppe, mit denen man um die Häuser ziehen kann.
Ja.
Und so heißen ja heute auch noch einige von den rechten Gruppierungen wieder.
Und so ist das auch aufgebaut. Also es sind tatsächlich Leute, die in überschaubaren kleinen Kreisen jeden Tag miteinander zu tun haben, die sich dann gut kennen, die Freunde werden, die sich gegenseitig sozusagen füreinander aufreißen, die sich auch gegenseitig Schutz bieten, die zum Teil auch mal Alibis geben, wenn es gewünscht wird oder notwendig ist, die auch gemeinsam kriminelle Dinge begehen und versuchen, die dann geheim zu halten. Die werden Strukturen aufgebaut haben, die sozusagen Brüche eingebaut hat, damit man eben nicht weiß, was die anderen tun aus der gleichen Ecke, damit man sie nicht verraten kann. Also das ist sehr schwer, mit denen umzugehen. Und die sind für eine große Gesellschaft, wie wir in Deutschland sie noch einmal haben, mit über 80 Millionen Menschen, im Grunde genommen verloren, weil sie von dem Sinn dessen, was wir hier machen, nicht mehr zu überzeugen sind, sondern sie sind eben, ich sag mal, tatsächlich abgekapselt, ganz genau.
Rath bekommt ja dann außerdem die Information von diesem Kameraden, von diesem rechten Kameraden, dass an dem Abend der Goldzug, den ja alle suchen, am Ostbahnhof ankommen soll. Ich habe herausgefunden, dieser Ostbahnhof ist offensichtlich nicht der, den wir als Ostbahnhof heute kennen, sondern der alte Ostbahnhof, der dann als Güterbahnhof genutzt wurde. Und an diesem Güterbahnhof treffen sich dann ja von Rath so arrangiert verschiedene rechte Gruppen zusammen. Und die begrüßen sich total selbstverständlich mit Heil Hitler. Aber wir sind ja im Jahr 1929. Da war ja Hitler noch überhaupt nicht an der Macht. Und der war da ja auch noch nicht so bekannt und so groß, wie er später mal wurde.
Das stimmt, er war noch nicht so groß, aber schon ziemlich groß. Und der Hitlergruß, also Heil Hitler, den gibt es schon seit 1925 in der NSDAP. Und es war üblich, dass die Parteimitglieder, die sich ja dann offenbar kannten, also wussten, sie sind Parteimitglieder, sich mit diesem Gruß grüßten. Und das war sozusagen eine Ehrerbietung an diesen großen Führer, nämlich Adolf Hitler, den sie zu ihrem großen Führer in Anführungsstrichen erkoren hatten.
So was Ähnliches wie Grüß Gott.
Es ist sowas, ja, nein, das kann man so nicht sagen, nicht Grüß Gott, aber es ist so, also Hitler hat das kopiert von Mussolini.
Ah, okay.
Das war ja mal am Anfang jedenfalls sein großes Vorbild. Mussolini hat ein bisschen vor ihm den rechtsradikalen, rechtsextremen Putsch in Italien durchgeführt. Und Mussolini wiederum bezog sich auf die alten Römer, die also diesen Gruß auch verwendet haben. Das war der berühmte Saluto Romano. Mhm. So, und dieser Saluto Romano, den kannst du heute noch sehen auf der Trajanssäule in Rom. Dort grüßen sozusagen die Soldaten, die Legionäre, ihren Führer mit eben erhobenem Arm. Und dieser Saluto Romano, den übernahmen die italienischen Faschisten. Der Begriff Faschismus kommt auch aus dem alten Rom sozusagen, nämlich Fasci. Das waren die Bündel, die wurden getragen, Ruten, und in der Mitte war so ein bisschen Verstärkung, dass man also ordentlich zuschlagen konnte. Die wurden dem Ädil, dem Polizeichef, sozusagen vorangetragen nach dem Motto, ich bin derjenige, der hier auch Gewalt anwenden darf. Also ich bin befugt, euch bis zum Tode zu prügeln oder umzubringen, wenn ihr irgendwas macht. Das waren die Fasci. Und daraus leitet sich der Begriff Faschismus ab, also Durchsetzung von Gewalt, Monopol des Staates. Und der hat sehr viele Rückgriffe auf Rom gemacht. Der hat ja auch diese Tafel angebracht, wie groß das Italien seiner Zeit, also Mussolinis Zeit, wieder werden würde. Nämlich genauso groß wie das Imperium Romanum zu Zeiten Cäsars und folgende. Also daher kommt dieser Begriff, und er wurde, und jetzt wird es noch ein bisschen bekloppter, auch eingeführt als offizieller olympischer Gruß. Also man kann, ich habe das extra nachgeguckt, die Olympischen Spiele 1924 haben in Paris stattgefunden. Das offizielle Plakat dieser Olympischen Spiele, da siehst du Sportler mit freiem Oberkörper, also gemalt mit freiem Oberkörper, die eben diesen Saluto Romano machen, diesen Hitlergruß. Und insofern war das etwas, was im Straßenbild tatsächlich relativ bekannt war. Also das war nicht so eine Sensation, wie wir es heute finden. Natürlich ist es heute eine Provokation, wenn sich irgendein Radikaler in irgendwelchen Demonstrationen heute vor die Polizei stellt und diesen Hitlergruß macht. Das ist verboten. Aber für uns ist das noch mehr schockierend als damals, weil es war eben so außergewöhnlich nicht. Aber dieser Gruß wurde tatsächlich in Deutschland verwendet nach 1925.
Und was mir das ganze Hörspiel über aufgefallen ist, jedes Mal, wenn die in die Kantine gegangen sind, im Nassen Fisch, in diese Polizeikantine, hat irgendjemand von denen Löffelerbsen gegessen.
Ja, das ist das Widerlichste, was ich mir vorstellen kann, ehrlich gesagt. Also Löffelerbsen, das ist ein Gericht, das würden wir hier im Westen als Erbsensuppe bezeichnen. Das gibt es bei
geht
uns.
Geht ja noch.
Mit Speck oder mit einem Würstchen oder so, das mag ja noch gehen. Aber diese Löffelerbsen wurden, jetzt müssen die Vegetarier weghören, mit einem Original sozusagen mit Ohren des Schweins und der Schnauze des Schweins serviert. Und das haben die dann auch noch, das haben die dann auch noch gegessen. Jedenfalls für die Vegetarier unter uns, die nehmen dann doch lieber Tofu. Und
mich schüttelt's.
Also es ist auf jeden Fall ein für unsere Verhältnisse relativ merkwürdiges Gericht. Sagen wir es mal so.
Ich stelle mir gerade so einen Teller Erbsensuppe vor und da guckt mich dann so eine Schweinsnase an.
Ja, guten Appetit.
Willst du eigentlich noch einen Pfannkuchen?
Nee, im Moment nicht.
Nee, okay, alles klar. Der nasse Fisch, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, endet auf dem Dach des größten Kaufhauses Europas, wie es heißt. Und das ist zu dem Zeitpunkt gerade mit einem Baugerüst eingerüstet. Es wird aber nie wirklich benannt, welches Kaufhaus das ist. Ich kenne in Berlin als großes Kaufhaus das KDW. Ist das damit gemeint?
Das ist damit gemeint, zumal das 1929 auch in so einer gewissen wirtschaftlichen Schieflage war und renoviert wurde. Konzipiert und erbaut wurde es als ein siebtes Warenhaus eines Kaufmanns namens Adolf Jandorf. Mhm. Adolf Jandorf hatte also sechs feine, schöne Kaufhäuser schon im Reich und in Deutschland und baute nun ein siebtes in Berlin. Und dieser Laden war so ein bisschen konzipiert wie ein Warenhaus für die oberen 500. Also für die, die mit dem ganz großen Portemonnaie durch die Gegend kamen und die auch heute noch dahin gehen und das auch ganz schön finden. Ich habe das auch, ich finde das auch ganz schön. Das ist wirklich ein tolles Warenhaus. Und ich hatte immer gedacht, so in meinem Denken sollte ich auch, naja, Kaufhaus des Westens, das war bestimmt so ein Begriff, den man während des Kalten Krieges irgendwie auf das Haus draufgesetzt hat, nach dem Motto, guckt mal im Osten, ihr habt nichts, wir haben alles, edgy-badgy, würde jetzt Andrea Nahles sagen. Und das ist aber falsch. Denn als es 1907 tatsächlich eröffnet wurde, wurde gleichzeitig in unmittelbarer Nähe eine Erweiterung betrieben der drei Stadtteile Tiergarten, Charlottenburg und Wilmersdorf. Und da sollte entstehen der neue Westen Berlins, muss man in Klammern dazufügen. Und dann war eben das Kaufhaus des Westens. So, und dieses Kaufhaus des Westens hatte tatsächlich ein neues Konzept. Nämlich, es beinhaltete nicht einfach nur ein riesiges Warenhaus, sondern es hatte viele kleine Geschäfte unter einem Dach. So ein bisschen Vorbild waren die amerikanischen Malls, die man ja auch heute noch kennt und wo wir auch heute jetzt auch in Deutschland haben. Und das war für damalige Fans etwas völlig Neues. Normalerweise war ein Kaufhaus und da waren lauter Waren zu kriegen, eben aus einer Hand sozusagen. Da waren es aber mehrere Geschäfte, die so im Geschäft ein Geschäft aufgemacht hatten und ihre Waren dort verkauften. Das gehörte alles zunächst einmal zu diesem Herrn Jandorf. 1927 wurde es übernommen von dem Warenhauskonzern Hermann Tietz. Die ersten drei Buchstaben von Vor- und Nachnamen ergeben Herti. Also das ist möglicherweise der Begriff, den wir alle noch kennen. 1929 kam es dann in eine wirtschaftliche Schieflage, musste renoviert werden. 1933 wurden Kredite zurückgehalten, weil die Nazis auch ihre Finger nach diesem Kaufhaus ausgestreckt haben.
Also der Tietz war Jude.
Der Tietz war Jude und die Nazis haben ihre Finger danach ausgestreckt und haben gesagt, du kriegst das nur dann, diesen Kredit, wenn du eine arische, in Anführungsstrichen, Geschäftsführung einsetzt. Man nennt das eine kalte Enteignung. Und damit war sozusagen eine Art Arisierung auch durchgeführt. Und diese konnte aber, es war im Prinzip eine, eben abgewendet werden, dass man eine in so Anführungsstrichen arische Geschäftsführung einsetzte. Und die hat dann das Haus weitergeführt. 1950 wurde es dann wieder eröffnet nach dem Krieg. Es war natürlich stark beschädigt gewesen, wurde 1950 wieder eröffnet. Und hatte aber nach dem Mauerbau 1961 mit dem Problem zu kämpfen, dass eben viele gute Kunden aus Ostberlin nun wegfielen, die nicht mehr rüberkommen konnten. Aber das Haus überlebte, wie so viele Firmen in Westberlin, durch Subventionen aus Bonn. Also die Bonner Regierung hat tatsächlich sehr viel Geld rübergeschickt, damit eben auch in Westberlin das alte Leben sozusagen weitergehen konnte. Und ohne die Subventionen wäre das sicherlich nicht möglich gewesen.
Aber jetzt steht es noch.
So ist es.
Es ist wieder in neuem Glanze erblüht, kann man ja schon sagen. So, es hat ja so ein bisschen so einen Cliffhanger gegeben am Ende. Gibt es eigentlich einen zweiten Teil vom Nassen Fisch?
Also jetzt muss ich zum ersten Mal sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß es einfach nicht, ob es einen zweiten Teil gibt.
Leute, ich weiß es.
Yay, erzähl doch mal. Gibt es einen zweiten Teil?
Ich weiß, dass Volker Kutscher, der die Bücher, ja, die Romanvorlagen geschrieben hat, insgesamt schon 7 Bücher geschrieben hat. Wow. Jedes spielt in einem Jahr. Der Nasse Fisch 1929, dann 1930, 1931 und so weiter. Ich glaube, er will sogar noch mehr schreiben. Und es wäre ja toll, wenn die ARD einfach noch ein paar Hörspiele macht, oder?
Markus Dichmann rettet uns am Ende unseres Podcasts.
Dann könnten wir bald wieder zusammenkommen und über die nächsten Hörspiele noch miteinander reden.
Das wäre doch super.
Oh, dann gibt es wieder Buletten.
Oh. Und Pfannkuchen.
Und Mettbrötchen.
Wollt ihr eigentlich hier, ich
nehme einen.
Ja, dann gehen wir jetzt doch mal Pfannkuchen und Buletten essen, oder?
Genau.
Ja. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.